Wir heißen Sie zur allgemeinen FAV-Versammlung der Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage willkommen. Wir haben uns an diesem herrlichen Abend im Konferenzzentrum in Salt Lake City versammelt. Sie sind ein herrlicher Anblick. Wir wissen, dass FAV-Schwestern überall auf der Welt in ähnlicher Weise versammelt sind. Hoffentlich spüren Sie, wie sehr wir uns jeder einzelnen von Ihnen verbunden fühlen, wo Sie diese Übertragung auch zuschauen mögen. Präsident Thomas S. Monson, der bei dieser Versammlung den Vorsitz führt, hat mich um die Leitung gebeten. Ich bin Schwester Linda K. Burton, Präsidentin der Frauenhilfsvereinigung. Wir freuen uns, dass Präsident Monson und seine Ratgeber, Präsident Henry B. Eyring und Präsident Dieter F. Uchtdorf, heute Abend bei uns sind. Es ist wirklich ein Segen, unter ihrer Leitung dienen zu dürfen. Wir heißen Elder Jeffrey Holland und Elder D. Todd Christofferson vom Kollegium der Zwölf Apostel sowie Bischof Gary E. Stevenson, den präsidierenden Bischof der Kirche, herzlich willkommen. Wir schätzen diese Brüder sehr und unterstützen sie. Auf dem Podium befinden sich auch meine tüchtigen Ratgeberin Schwester Carol M. Stevens und Schwester Linda S. Reeves. Wir sind dankbar, dass wir zusammenarbeiten dürfen. Wir freuen uns auch, dass unsere lieben Schwestern aus den Präsidentschaften der Jungen Damen und der Primarvereinigung sowie Mitglieder des Hauptausschusses unter uns sind. Wir heißen eine jede von Ihnen willkommen, ob Sie nun persönlich hier sind oder Fernsehen, Satellit, das Internet oder andere technische Mittel benutzen. Nach der historischen Ankündigung Präsident Monsons bei der letzten Konferenz, dass die Altersgrenze für Missionare geändert wird, passt es sicherlich gut, dass für die Musik heute Abend ein Chor von Missionarinnen von der Missionarschule in Provo und Frauen aus dem Raum Utah sorgt. Das zeigt, dass wir beim Erlösungswerk alle zusammenarbeiten müssen. Die Leitung hat Emily Wardley und Bonnie Goodliffe spielt die Orgel. Der Chor und die Anwesenden singen nun gemeinsam das Anfangslied Herr, unser Erlöser, Nummer 5 im deutschen Gesangbuch. Das Anfangsgebet spricht dann Schwester Lorraine Swenson vom Hauptausschuss der FAV.
Lieber Vater im Himmel, wir sind dankbar, dass wir heute Abend im Konferenzzentrum und in aller Welt als Schwestern der FAV versammelt sind. Wir sind dankbar für diese wunderbare Organisation und für die Schwesternschaft, die wir gemeinsam pflegen. Wir sind dankbar, dass wir heute Abend die Worte lebender Propheten und Apostel und unserer Führungsbeamten hören können. Wir sind dankbar für einen lebenden Propheten auf der Erde, Thomas Monson, und für die Führungsbeamtinnen der FAV. Bitte segne alle, die heute Abend sprechen, dass sie gestärkt und gesegnet und geleitet werden bei dem, was sie zu uns sagen. Wir sind dankbar für den herrlichen Missionarschor. Bitte segne diese Schwestern, wenn sie heute Abend für uns singen und wenn sie auf der ganzen Welt unterwegs sind, um dein Evangelium zu verkünden. Wir bitten dich, segne alle Missionare auf der ganzen Welt, dass sie das Evangelium und das Erlösungswerk bekannter machen können, dass sie dein Evangelium all denen bringen können, die bereit sind, ihnen zuzuhören. Und dass auch wir Missionare für die Menschen in unserem Einflussbereich sein können. Wir sind dankbar für deinen Sohn, für sein liebevolles Opfer, das er für uns gebracht hat. Wir sind dankbar, Mitglieder seiner Kirche hier auf der Erde zu sein. Lass deinen Geist bei uns in dieser Versammlung sein, um alles hierbei zu führen und dass alle, die die Worte hören, berührt werden und die Botschaft empfangen mögen, die du für sie hast. Wir sagen dies im Namen deines Sohnes, Jesus Christus. Amen.
Danke, Schwestern, für diesen bewegenden Gesang. Ich freue mich, nun zu Ihnen sprechen zu dürfen. Nach meinen Worten singt der Chor ein Medley aus zwei Liedern. Geht hin in alle Welt und als Schwestern in Zion. Danach spricht Schwester Carol M. Stevens, die erste Ratgeberin in der FAV-Präsidentschaft. Ihr folgt Schwester Linda S. Reeves, zweite Ratgeberin in der FAV-Präsidentschaft. Anschließend stehen der Chor und die Anwesenden auf und singen das Lied »Ich gehe, wohin du mich heißt«, Nummer 180 im Deutschen Gesangbuch. Zu Beginn möchte ich eine Geschichte erzählen, die mir sehr nahe geht. Ein Mann rief eines Abends seine 5 Schafe. Sie sollten für die Nacht in den Stall kommen. Seine Familie sah interessiert zu, als er ihnen einfach »Kommt her« zurief und sich alle 5 Köpfe daraufhin sofort ihm zuwandten. 4 Schafe rannten schnurstracks auf ihn zu. Liebevoll und sanft streichelte er ein jedes am Kopf. Die Schafe kannten seine Stimme und mochten ihn. Doch das 5. Schaf rannte nicht zu ihm. Es war ein großes Mutterschaf und erst ein paar Wochen zuvor von seinem früheren Besitzer abgegeben worden, der es für wild und eigensinnig hielt und meinte, es würde die anderen Schafe ständig auf Abwege führen. Der neue Besitzer nahm das Schaf dankbar an und flockte es ein paar Tage auf seinem Feld an, damit es nicht fortlief. Geduldig brachte er es dazu, dass es die anderen Schafe und ihn lieb gewann. Schließlich trug es nur noch einen kurzen Strick um den Hals, war aber nicht mehr angeflockt. An diesem Abend ging der Mann vor den Augen seiner Familie auf das etwas abseits stehende Mutterschaf zu und sagte nochmals sanft, »Komm her, du bist nicht mehr angebunden, du bist frei.« Dann legte er liebevoll seine Hand auf den Kopf des Schafes und ging mit ihm und den anderen Schafen zum Stall zurück. Mit dieser Geschichte im Sinn bete ich darum, dass der Heilige Geist uns jetzt lehren möge, was es bedeutet, Bündnisse zu halten. Wer ein Bündnis eingeht und hält, trifft die Entscheidung, sich an den Vater im Himmel und an Jesus Christus zu binden. Er verpflichtet sich, dem Erlöser zu folgen. Er setzt sein Vertrauen in den Erlöser und möchte sich dankbar dafür erweisen, dass dieser den Preis gezahlt und uns durch die unbegrenzte Gabe seines Sühnopfers befreit hat. Elder Jeffrey R. Holland hat erklärt, ein Bündnis ist ein bindender Vertrag im geistigen Sinne, ein feierliches Versprechen an Gott, unseren Vater, dass wir auf eine bestimmte Weise leben, denken und handeln werden, auf die Weise seines Sohnes, des Herrn Jesus Christus. Dafür verheißen uns der Vater, der Sohn und der Heilige Geist die gesamte Herrlichkeit des ewigen Lebens. In diesem bindenden Vertrag legt der Herr die Bedingungen fest und wir erklären uns damit einverstanden. Wer ein Bündnis eingeht und hält, bringt damit zum Ausdruck, dass er sich innerlich verpflichtet, wie der Heiland zu werden. Diese Einstellung gilt es anzustreben. Sie geht am besten aus dem Text eines bekannten Liedes hervor. Ich gehe, wohin du mich heißt. Ich rede, was du mich heißt reden. Und wie du willst, so will ich sein. Warum sollen wir Bündnisse eingehen und halten? Erstens, wer seine Bündnisse hält, wird gestärkt, befähigt und beschützt. Nephi sah in einer Vision, welch außerordentliche Segnung der Herr denen verheißt, die ihre Bündnisse halten. Und es begab sich, ich, Nephi, sah, dass die Macht des Lammes Gottes, dass sie auf das Bundesvolk des Herrn herabkam, und sie waren mit Rechenschaffenheit und mit der Macht Gottes in großer Herrlichkeit ausgerüstet. Vor kurzem freundete ich mich mit einer lieben jungen Schwester an. Sie bezeugte, nachdem sie das Endowment im Tempel empfangen hatte, dass sie sich gestärkt fühle und nun mehr Kraft habe, den Versuchungen zu widerstehen, mit denen sie zuvor zu kämpfen hatte. Wenn wir unsere Bündnisse halten, empfangen wir auch Mut und Kraft, damit einer des anderen Last tragen kann. Der Sohn einer Schwester stand vor einem lebensbedrohlichen Problem, was sie sehr betrübte. Da sie wusste, dass die Schwestern in der FAV ihre Bündnisse halten, fasste sie Mut und bat sie, für ihren Sohn zu fasten und zu beten. Eine andere Schwester erklärte, sie hätte auch auf diese Idee kommen sollen. Viele Jahre zuvor hat ihr eigener Sohn eigene Schwierigkeiten. Sie hätte sich so sehr gewünscht, sie hätte die FAV damals gebeten, diese Last gemeinsam mit ihrer Familie zu tragen. Der Retter hat gesagt, daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr einander liebt. Liebe Schwestern, wir alle haben Lasten zu tragen und können andere bitten, diese mitzutragen. Werden wir gebeten, eines anderen Last zu tragen, ist das eine Aufforderung, unsere Bündnisse zu halten. Lucy McSmith gab einst den ersten FAV-Schwestern einen Rat, der heute wichtiger ist denn je. Wir müssen füreinander sorgen, übereinander wachen, einander trösten und Weisung erhalten, damit wir alle im Himmel beisammen sitzen können. Das nenne ich vorbildliches Besuchslehren. So halten wir unsere Bündnisse. Im Buch Mormon lesen wir, dass selbst der Prophet Alma eine Last zu tragen hatte. Er hatte einen widerspenstigen Sohn. Doch konnte sich Alma glücklich schätzen, Brüder und Schwestern im Evangelium um sich zu haben, die ihre Bündnisse hielten und sich wahrhaft zum Herrn bekehrt hatten. Sie hatten gelernt, was es heißt, des anderen Last zu tragen. Wer kennt nicht den Vers im Buch Mosia, wo es um den großen Glauben geht, der in Almas Gebeten für seinen Sohn zum Ausdruck kommt? Doch heißt es in dem Bericht auch, der Herr hat die Gebete seines Volkes vernommen, ebenso auch die Gebete seines Knechtes Alma. Zwar wissen wir, dass der Herr Freude über die Seele, die umkehrt, immer groß ist, doch ist es vor allem unser Wunsch, unsere Kinder mögen den Rat von Präsident Henry B. Eyring folgen, nämlich frühzeitig anzufangen, Bündnisse zu schließen, sie dann zu halten und dabei zu bleiben. Vor kurzem kam in einem Rat dem Führer des Priestertums und der Hilfsorganisation Angehörten eine tiefsinnige, ernst gemeinte Frage auf. Erwarten wir tatsächlich von einem 8-jährigen Kind, dass es seine Bündnisse hält? In dem Gespräch wurde unter anderem vorgeschlagen, man könne Kinder darauf vorbereiten, heilige Bündnisse einzugehen und zu halten, indem man ihnen beibringe, wie man ein einfaches Versprechen gibt und einhält. Treue Eltern haben ein Anrecht zu erfahren, wie man seine Kinder so unterweist, dass deren Bedürfnisse bestmöglich erfüllt werden. Wenn sich Eltern um Offenbarung bemühen und danach handeln, wenn sie gemeinsam beraten und die einfachen Grundsätze des Evangeliums lehren und anwenden, erhalten sie die Kraft, ihre Familie zu stärken und zu schützen. Auch die Verwandten können helfen. Mein reizender Großvater zeigte uns Kindern, wie wichtig es ist, ein Versprechen zu halten. Er sang uns ein einfaches Lied vor, das ungefähr so ging. Willst du ein Versprechen geben? Denk nach, was das bedeutet. Hast du es gegeben, dann schließ Festes in dein Herz. Schließ Festes in dein Herz. Dieses kurze Lied trug er liebevoll, kraftvoll und mit Überzeugung vor, weil Großvater seine Versprechen fest in sein Herz eingeschlossen hatte. Ich kenne eine kluge Mutter, die ihre Kinder aktiv in ihre Bemühungen einbezieht, ihre Bündnisse zu halten. Freudig trägt sie die Last von Nachbarn, Freunden und Mitgliedern der Gemeinde und tröstet diejenigen, die Trost brauchen. Es war daher nicht überraschend, als ihre kleine Tochter neulich auf mich zukam und mich fragte, wie man wohl am besten ihre kleine Freundin trösten könnte, deren Vater eben erst gestorben sei. Das war eine ideale Gelegenheit, ihr beizubringen, dass sie unter anderem durch ihren Wunsch, ihre Freundin beizustehen und ihr entsprechendes Handeln, ihr Taufbündnis hält. Wie können wir von unseren Kindern erwarten, Tempelbündnisse einzugehen und zu halten, wenn wir nicht von ihnen erwarten, ihren ersten Bund, den Taufbund, zu halten? Elder Richard G. Scott hat festgestellt, eine der größten Segnungen, die wir der Welt anbieten können, ist die Stärke eines auf Christus ausgerichteten Zuhauses, wo das Evangelium gelehrt wird, Bündnisse gehalten werden und Liebe reichlich vorhanden ist. Wie können wir nun ein solches Zuhause schaffen und unsere Kinder darauf vorbereiten, Tempelbündnisse einzugehen und zu halten? Wir können uns gemeinsam damit befassen, was es bedeutet, würdig, für einen Tempelschein zu sein. Wir können gemeinsam erkennen, wie man auf den Heiligen Geist hört. Da man das Endowment im Tempel durch Offenbarung empfängt, müssen wir uns diese entscheidende Fähigkeit aneignen. Wir können uns gemeinsam damit befassen, wie man anhand von Symbolen lernt und bei den heiligen Symbolen der Taufe und des Abendmahls anfangen. Wir können gemeinsam lernen, warum der Körper heilig ist, warum er manchmal auch als Tempel bezeichnet wird und inwiefern anständige Kleidung ein gepflegtes Äußeres auf die Heiligkeit der Tempelkleidung hindeuten. Wir können den Plan des Glücklichseins in den Heiligen Schriften nachlesen. Je besser wir mit dem Plan des Vaters im Himmel und dem Sühnopfer aus den Heiligen Schriften vertraut sind, desto mehr bedeutet es und der Gottesdienst im Tempel. Wir können gemeinsam entdecken, was unsere Vorfahren erlebt haben, die Familiengeschichte erforschen, indexieren oder stellvertretend für verstorbene Angehörige die Tempelarbeit verrichten. Wir können gemeinsam die Bedeutung von Begriffen wie Endowment, Verordnung, Segelung, Priestertum und Schlüssel lernen, die mit dem Tempel zu tun haben. Wir können unseren Kindern beibringen, dass wir in den Tempel gehen, um Bündnisse mit dem Vater im Himmel zu schließen und dann wieder nach Hause gehen, um sie zu halten. Unterscheiden wir doch, wenn wir lehren, zwischen gut, besser und am besten. Es ist gut, unseren Kindern vom Tempel zu erzählen. Doch es ist besser, sie vorzubereiten und von ihnen zu erwarten, dass sie Bündnisse eingehen und halten. Am besten ist jedoch, ihnen durch unser Beispiel zu zeigen, dass wir frohgemut an unseren eigenen Tauf- und Tempelbündnissen festhalten. Schwestern, ist uns allen klar, wie wichtig unsere Aufgabe im Erlösungswerk ist? Wir umsorgen unsere Kinder, wir lehren sie und bereiten sie darauf vor, auf dem Pfad des Bundes voranzuschreiten. Die nötige Kraft dafür erlangen wir, wenn wir unsere Bündnisse ehren und halten. Zweitens, nur wer seine Bündnisse hält, erlebt wahres Glück. Präsident Monson hat gesagt, wir schließen heilige Bündnisse, die wir getreu einhalten müssen. Nur so können wir glücklich sein. Im zweiten Nephi heißt es schlicht, und es begab sich, wir lebten nach der Weise der Glückseligkeit. Im selben Kapitel erfahren wir zuvor, dass Nephi und sein Volk gerade einen Tempel errichtet hatten. Ganz bestimmt haben sie ihre Bündnisse freudig gehalten. Im Buch Alma lesen wir, aber siehe, niemals seit den Tagen Nephis gab es eine glücklichere Zeit unter dem Volk Nephi als in den Tagen Moronis. Warum war das so? Einen Vers zuvor erfahren wir wiederum, dass sie im Halten der Gebote des Herrn treu waren. Wer seine Bündnisse hält, hält auch die Gebote. Ich mag die Schriftstelle. Als nun das Volk diese Worte, in denen der Taufbund erklärt wurde, gehört hatten, klatschten sie vor Freude in die Hände und riefen aus, das ist unser Herzenswunsch. Mir gefällt der Ausdruck, unser Herzenswunsch besonders. Voll Freude hatten sie den Wunsch, Bündnisse einzugehen und zu halten. Eines Sonntags rief eine junge Schwester freudig aus, heute kann ich vom Abendmahl nehmen. Wann haben wir uns das letzte Mal über diesen Vorzug gefreut? Und wie zeigen wir unsere Freude? Dies tun wir, indem wir immer an den Erretter denken und immer seine Gebote halten. Dazu gehört auch, dass wir den Sabbat heilig halten. Wir tun es, indem wir immer an ihn denken, wenn wir allein und mit der Familie beten. Täglich die Schriften studieren und jede Woche den Familienabend abhalten. Wenn wir uns einmal von diesen wichtigen Dingen ablenken lassen oder nachlässig werden, gehen wir um und fangen wieder damit an. Wenn wir Bündnisse schließen und frohen Sinnes halten, erhalten die wichtigen, errettenden, heiligen Handlungen, die wir empfangen müssen, um alles zu erlangen, was der Vater hat, Gültigkeit und Gewinn an Bedeutung. Heilige Handlungen und Bündnisse sind die geistigen Marksteine, von denen Präsident Henry Beiling sprach, als er erklärte, die Heiligen der letzten Tage sind ein Bundesvolk. Vom Tag der Taufe an und an allen geistigen Marksteinen des Lebens versprechen wir Gott etwas und Gott verheißt uns etwas. Gott hält sich immer an die Verheißung, die er durch seine bevollmächtigten Diener ausspricht. Die entscheidende Prüfung unseres Lebens besteht jedoch darin, ob wir mit ihm Bündnis eingehen und sie dann auch einhalten. Drittens, wer seine Bündnisse hält, zeigt, dass er den Heiland und den Vater im Himmel liebt. Es gibt viele Gründe, warum man seine Bündnisse noch besser halten sollte, aber das Triftigste von allen ist die Liebe. Wenn es um den Grundsatz Liebe geht, muss ich an eine Schriftstelle im Alten Testament denken. Wer ist nicht gerührt, wenn er Jakobs und Rahels Liebesgeschichte in der Bibel nachliest? Dort heißt es, Jakob diente also um Rahel 7 Jahre. Weil er sie liebte, kam sie ihm wie wenige Tage vor. Schwestern, halten wir unsere Bündnisse mit ebenso tiefer Liebe und Hingabe. Warum war der Erlöser willens, seinen Bund mit dem Vater zu halten und seine göttliche Mission zu erfüllen, nämlich für die Sünden der Welt zu sühnen? Er tat es aus Liebe zum Vater im Himmel und aus Liebe zu uns. Wie konnte es der Vater zulassen, dass sein einzig gezeugter und vollkommener Sohn unsägliche Schmerzen erlitt, um die Sünden, den Kummer, die Krankheiten und die Schwächen der Welt und alle Ungerechtigkeit im Leben auf sich zu nehmen? Die Antwort finden wir in diesen Worten. Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab. Würden wir die zahlreichen Segnungen wirklich schätzen, die wir der für uns vollbrachten Erlösung verdanken, könnte der Herr uns um nichts bitten, was wir nicht bereitwillig und gern ausführen würden. Laut Präsident Joseph Fielding Smith können wir also auch dadurch, dass wir unsere Bündnisse halten, zeigen, wie viel uns am unbegreiflichen, unendlichen Sühnopfer unseres Heilands und Erlösers und an der vollkommenen Liebe unseres Vaters im Himmel liegt. Elder Holland sagte einmal mit bewegenden Worten: Ich weiß nicht sicher, was wir am jüngsten Gericht erleben werden, aber es würde mich doch sehr wundern, wenn Gott uns nicht irgendwann im Laufe dieses Gesprächs dieselbe Frage stellen würde, die Christus dem Petrus stellte: Hast du mich geliebt? Ich möchte jeden von uns heute auffordern, sich zu prüfen, wie sehr er den Heiland liebt, indem er sich fragt, mit wie viel Freude er seine Bündnisse hält. Der Retter hat gesagt: Wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt. Wer mich aber liebt, wird von meinem Vater geliebt werden, und auch ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. Wie wichtig es für uns alle doch ist, dass der Heiland sich uns immer wieder im Alltag offenbart. Denken wir daran, dass selbst diejenigen, die in der Vergangenheit abgeirrt sind oder derzeit große Mühe haben, die Hand des guten Hirten auf ihrem Kopf spüren und ihn hören können, wenn er zu ihnen uns sagt: Kommt her, du bist nicht mehr angebunden, du bist frei. Der Erretter hat gesagt: Ich bin der gute Hirt. Der gute Hirt gibt sein Leben hin für die Schafe. Er kann das sagen, denn er hat seine Bündnisse aus Liebe gehalten. Die Frage lautet nun: Werden auch wir das tun? Mögen wir frohen Herzens im Glauben voranschreiten, beseelt von dem großen Wunsch, unsere Bündnisse zu halten. Auf diese Weise zeigen wir dem Vater im Himmel und unserem Heiland unsere Liebe. Von beiden lege ich mit großer Liebe Zeugnis ab. Im Namen Jesu Christi. Amen.
Oh.
Als mein Schwiegervater starb, kamen wir als Familie zusammen und hielten einen Empfang ab, um ihm die letzte Ehre zu erweisen. Den ganzen Abend lang, während ich mich mit Angehörigen und Freunden unterhielt, fiel mir des Öfteren auf, wie unser 10-jähriger Enkel Porter neben meiner Schwiegermutter stand, seiner Omi. Manchmal blieb er hinter ihr stehen, um sie im Blick zu behalten. Einmal sah ich, wie er sich bei ihr einhakte. Ich beobachtete, wie er ihre Hand tätschelte, sie kurz umarmte oder an ihrer Seite stand. Auch Tage später ging mir dieses Bild nicht aus dem Sinn. Ich fühlte mich inspiriert, Porter eine Nachricht zu schicken und ihm mitzuteilen, was ich beobachtet hatte. Also schrieb ich ihm in einer E-Mail, was ich gesehen und verspürt hatte. Ich erinnerte Porter an die Bündnisse, die er bei der Taufe eingegangen war, und zitierte die Worte Almas in Mosia, Kapitel 18. Und nun, da ihr den Wunsch habt, in die Herde Gottes zu kommen und sein Volk genannt zu werden und willens seid, einer des anderen Last zu tragen, damit sie leicht sei, ja, und willens seid, mit den Trauernden zu trauern, ja, und diejenigen zu trösten, die des Trostes bedürfen, und allzeit und in allem und überall, wo auch immer ihr euch befinden mögt, selbst bis in den Tod als Zeugen Gottes aufzutreten, damit ihr ewiges Leben habet. Wenn das euer Herzenswunsch ist, was habt ihr dann dagegen, euch im Namen des Herrn taufen zu lassen, zum Zeugnis vor ihm, dass ihr mit ihm den Bund eingegangen seid, ihm zu dienen und seine Gebote zu halten, damit er seinen Geist über euch ausgieße? Ich erklärte Porter, dass Alma damit meinte, wer getauft werden wolle, müsse willens sein, dem Herrn zu dienen, indem er sein Leben lang seinen Mitmenschen dient. Ich schrieb, ich weiß nicht, ob du es gemerkt hast, aber mit dem, was du für Omi getan hast, wie du ihr Liebe und Mitgefühl erwiesen hast, hast du deine Bündnisse gehalten. Man kann seine Bündnisse jeden Tag halten, indem man freundlich ist, anderen Liebe erweist und für sie da ist. Ich wollte dich einfach wissen lassen, dass ich stolz darauf bin, wie du deine Bündnisse hältst. Wenn du das Bündnis hältst, das du bei der Taufe geschlossen hast, bist du darauf vorbereitet, das Priestertum zu empfangen. Mit diesem zusätzlichen Bund wirst du noch mehr Gelegenheiten bekommen, anderen ein Segen zu sein und ihnen zu dienen. Das wird dir helfen, dich auf die Bündnisse vorzubereiten, die du im Tempel schließen wirst. Danke, dass du mir so ein tolles Vorbild bist. Porter schrieb zurück, danke für deine Nachricht, Oma. Als ich Omi umarmt habe, wusste ich gar nicht, dass ich dadurch Bündnisse gehalten habe. Aber ich hatte ein warmes Gefühl im Herzen und habe mich sehr gut gefühlt. Ich weiß, dass der Heilige Geist in meinem Herzen war. Auch mir wurde warm ums Herz, als mir klar wurde, dass Porter das Halten seiner Bündnisse mit der Verheißung verband, dass sein Geist immer mit uns sei. Eine Verheißung, die wahr werden kann, wenn man die Gabe des Heiligen Geistes empfängt. Schwestern, bei meinen Begegnungen mit Ihnen überall auf der Welt ist mir aufgefallen, dass viele von Ihnen wie Porter sind. Sie legen ein stilles Zeugnis von Gott ab, trauern mit den Trauernden und trösten diejenigen, die Trost brauchen, ohne dass ihnen bewusst ist, dass sie dabei ihre Bündnisse halten. Bündnisse, die sie in den Wassern der Taufe und im Tempel eingegangen sind. Wenn sie andere lieb haben, über sie wachen und ihnen auf bescheidene und einfache Weise dienen, beteiligen sie sich aktiv am Erlösungswerk, dem Werk Gottes, die Unsterblichkeit und das ewige Leben des Menschen zustande zu bringen. Als Töchter im Reich des Herrn haben wir heilige Bündnisse geschlossen. Wir wandeln auf dem, wie Nephi es ausdrückte, engen und schmalen Pfad, der zum ewigen Leben führt. Wir alle befinden uns auf diesem Pfad an verschiedener Stelle. Doch gemeinsam können wir einander helfen, mit Beständigkeit in Christus vorwärts zu streben, erfüllt vom vollkommenen Glanz der Hoffnung und von Liebe zu Gott und zu allen Menschen. Jeannie ist Beraterin bei den jungen Damen. Vor einigen Monaten erfuhr sie von einer anstehenden Aktivität für die Jugendlichen in der Gemeinde, einer Bergwanderung zu einem Ort namens Malin's Peak. Sie war ganz aufgeregt, weil sie sich kurz zuvor das Ziel gesetzt hatte, diesen Gipfel zu erklimmen. Als sie am Ausgangspunkt eintraf, kam ihre Freundin Ashley auf sie zu. Sie hakte sich bei Jeannie ein und bot ihr an, mit ihr zu wandern. Ich gehe mit dir, sagte sie. Für Ashley, die damals 16 Jahre alt war, war es aus körperlichen Gründen schwierig, den bergzügigen Schritt zu erklimmen. Also ließen sie und Jeannie sich Zeit und betrachteten die Schöpfung des himmlischen Vaters. Die Felsen am Berggipfel über ihnen und die Blumen um sie herum. Jeannie erzählte später, es hat wirklich nicht lange gedauert, bis ich mein Ziel vergessen hatte, zum Gipfel zu wandern, weil es nämlich ein Abenteuer für sich war, die Schönheit am Wegesrand zu betrachten, die mir größtenteils entgangen wäre, wenn ich einfach nur mit dem Ziel losgewandert wäre, Malin's Peak zu erreichen. Als Jeannie und Ashley weiterwanderten und schon ein ganzes Stück hinter dem Rest der Gruppe waren, stieß Emma zu ihnen, eine weitere junge Dame aus der Gemeinde, die gewartet hatte, um mit ihnen zu wandern. Mit Emma machte die Wanderung noch mehr Spaß. Sie brachte ihnen ein Lied bei, heiterte sie auf und spornte sie an. Jeannie erinnerte sich später, als wir uns hinsetzten und ausruhten, sangen wir, unterhielten uns und lachten zusammen. Ich konnte Ashley und Emma auf eine Weise kennenlernen, wie es sonst nicht möglich gewesen wäre. Es ging an diesem Abend nicht um den Berg, sondern um viel, viel mehr. Es ging darum, sich gegenseitig auf dem Weg zu helfen, einen Schritt nach dem anderen. Als Jeannie, Ashley und Emma zusammen wanderten, sangen, sich ausruhten und ihr Vergnügen hatten, dachten sie wahrscheinlich nicht daran, dass sie gerade ihre Bündnisse hielten. Aber genauso war es. Sie dienten einander mit Liebe, mit Gefühl und Hingabe. Sie stärkten ihren Glauben gegenseitig, indem sie sich Mut machten und füreinander da waren. Elder Russell M. Nelson hat gesagt, wenn uns bewusst wird, dass wir Kinder des Bundes sind, erkennen wir, wer wir sind und was Gott von uns erwartet. Sein Gesetz ist uns ins Herz geschrieben. Marina Quisena ist eine Tochter Gottes, die einen Bund mit ihm geschlossen hat und weiß, wer sie ist und was er von ihr erwartet. Als sie mich bei sich daheim im russischen Omsk begrüßte, nahm ich an, ich sei dort, um ihr einen Dienst zu erweisen. Doch schon bald stellte sich heraus, dass ich von ihr lernen sollte. Marina hält sich seit ihrer Bekehrung an den Auftrag in Lukas 22. Wenn du dich bekehrt hast, dann stärke deine Brüder. Sie glaubt an die Worte unseres lebenden Propheten, Präsident Thomas S. Monson, der gesagt hat, es ist jetzt an der Zeit, dass die Mitglieder und die Missionare zusammenkommen, zusammenarbeiten und im Weingarten des Herrn wirken, um Menschenseelen zu ihm zu bringen. Wenn wir im Glauben handeln, wird der Herr uns zeigen, wie wir seine Kirche in unseren Gemeinden und Zweigen stärken können. Er wird bei uns sein und bei unserem missionarischen Tun aktiv mit uns zusammenarbeiten. Üben Sie Ihren Glauben aus, wenn Sie Gebet erfüllt überlegen, welche Ihrer Angehörigen, Freunde, Nachbarn und Bekannten Sie zu sich nach Hause einladen möchten, um sich mit den Missionaren zu treffen und sich die Botschaft von der Wiederherstellung anzuhören. Marina befolgt diesen Ratschlag, indem sie über die Schwestern, für die sie als Besuchslehrerin zuständig ist, wacht, ihnen dient und darüber hinaus noch weit mehr tut. Sie hat viele Freunde, die weniger aktiv sind oder die Botschaft des wiederhergestellten Evangeliums Jesu Christi noch nicht gehört haben. Jeden Tag übt sie ihren Glauben aus und betet um Erkenntnis, wer ihre Hilfe gebrauchen kann. Dann handelt sie nach den Eingebungen, die sie empfängt. Sie ruft ihre Freunde an, spricht liebevoll mit ihnen und sagt ihnen, wir brauchen dich. Jede Woche hält sie in ihrer Wohnung einen Familienabend ab, zu dem sie Nachbarn, Mitglieder und Missionare einlädt und sie bewirtet sie. Sie lädt sie zur Kirche ein, hält Ausschau nach ihnen und setzt sich zu ihnen, wenn sie kommen. Marina hat verstanden, woran Elder Jeffrey R. Holland uns kürzlich erinnert hat. Wenn wir eine Einladung aus Nächstenliebe und aus Liebe zum Herrn Jesus Christus aussprechen, wird niemand sich angegriffen oder herabgesetzt fühlen. Sie führt eine Liste von Personen, die meinen, sie seien verletzt worden und steht ihnen beständig bei. Da sie wissen, dass sie es gut meint, kann sie ihnen sagen, sei nicht gekränkt. Ist doch alles halb so wild. Marina ist eine Nachfolgerin Jesu Christi, die ihre Bündnisse hält. Obwohl es in ihrer Familie keinen Priestertumsträger gibt, spürt sie die Macht Gottes jeden Tag, da sie ihre Tempelbündnisse hält. Sie schreitet auf dem Weg voran, hart bis ans Ende aus und hilft unterwegs anderen, am Erlösungswerk teilzuhaben. Haben Sie bei meinen Ausführungen sich selbst im Erlösungswerk wiedererkannt? Denken Sie einen Moment über eine andere Tochter Gottes nach, die Mut braucht, um auf den Weg zurückzukehren oder die ein wenig Hilfe benötigt, um auf ihm zu bleiben. Fragen Sie den Vater im Himmel, was mit ihr ist. Sie ist seine Tochter. Er kennt sie mit Namen. Er kennt auch sie. Und er wird Ihnen sagen, was diese Tochter braucht. Seien Sie geduldig und beten Sie weiter voll Glauben für sie und folgen Sie dann den Eingebungen, die Sie empfangen. Wenn Sie diesen Eingebungen folgen, wird der Geist Ihnen bestätigen, dass Ihr Opfer für den Herrn annehmbar ist. Schwester Eliza R. Snow erkannte dankbar an, wie sehr die Schwestern sich bemühten, einander zu stärken. Sie sagte ihnen, dass in der Kirche zwar nicht jede Spende und Gabe erfasst werde, mit der sie den Bedürftigen halfen, dass der Herr aber sehr wohl eine vollständige Aufzeichnung über ihr Errettungswerk führe. Präsident Joseph Smith sagte, diese Vereinigung sei gegründet worden, um Seelen zu erretten. Was haben die Schwestern alles getan, um diejenigen zurückzugewinnen, die abgeirrt sind, um das Herz derer zu erwärmen, deren Begeisterung für das Evangelium abgekühlt ist? Es gibt ein weiteres Buch, in dem euer Glaube, eure Freundlichkeit, eure guten Werke und Worte aufgezeichnet werden. All dies wird niedergeschrieben. Nichts geht verloren. Im Buch Mormon erläutert Amon, weshalb wir viel Grund haben, uns zu freuen. Er stellt die Frage, und nun frage ich euch, was für große Segnungen hat Gott uns zuteil werden lassen? Könnt ihr es sagen? In seiner Begeisterung wartet Amon die Antwort nicht ab. Er sagt, siehe, ich antworte für euch. Dies ist die Segnung, die uns zuteil geworden ist, dass wir in den Händen Gottes zu Werkzeugen geworden sind, dieses große Werk zu Wege zu bringen. Wir sind Töchter des Bundes im Reich des Herrn und können ein Werkzeug in seiner Hand sein. Wenn wir uns jeden Tag auf bescheidene und einfache Weise am Erlösungswerk beteiligen, indem wir übereinander wachen, einander stärken und einander belehren, können wir, wie Amon sagen, siehe, meine Freude ist voll. Ja, mein Herz will überfließen vor Freude und ich freue mich an meinem Gott. Ja, ich weiß, dass ich nichts bin. Was meine Kraft betrifft, so bin ich schwach. Darum will ich nicht mit mir selbst prahlen, sondern ich will mit meinem Gott prahlen. Denn in seiner Kraft kann ich alles tun. Davon gebe ich Zeugnis im Namen Jesu Christi. Amen.
Sisters, how wonderful it is to be with you again.
Schwestern, es ist wundervoll, wieder bei Ihnen zu sein. Neulich habe ich eine Frau kennengelernt, die sich auf ihre Taufe vorbereitete. Es war ein Sonntag und sie war 3 Kilometer durch dicken Matsch zu Fuß zur Kirche gegangen. Sie ging direkt zur Toilette, legte die schmutzige Kleidung ab, wusch sich und zog saubere Sonntagskleidung an. In der FHV erzählte sie von ihrer Bekehrung. Ihr inniger Wunsch, durch Umkehr und das Sühnopfer des Erlösers reingewaschen zu werden, berührte mich sehr. Und es berührte mich sehr, dass sie bereit war, ihr altes Leben aufzugeben, um mit dem Vater im Himmel heilige Büsse einzugehen. Sie hatte sich von ihrem Freund getrennt, war im Begriff, die ein oder andere Sucht zu überwinden, um das Wort der Weisheit einzuhalten, hatte für den Kirchenbesuch einen Nebenjob am Sonntag gekündigt und liebe Freunde verloren, als sie ihnen erzählte, dass sie sich taufen lassen wolle. Ihr lag viel daran, von all ihren Sünden zu lassen, damit sie reingewaschen werden und die erlösende Liebe des Heilands spüren konnte. Ihr Wunsch, körperlich und geistig rein zu werden, war mir an diesem Morgen ein großer Ansporn. Wir wissen, dass viele von ihnen ähnliche Opfer gebracht haben, nachdem sie ein Zeugnis durch den Heiligen Geist empfangen hatten und sich danach sehnten, umzukehren, sich taufen zu lassen und reingemacht zu werden. Vielleicht spüren wir die göttliche Liebe des Heilands zu keiner anderen Zeit in so reichem Maß, wie wenn wir umkehren und fühlen, wie seine ausgestreckten Arme uns umschließen und uns so seiner Liebe und Annahme vergewissern. Als ich vor einigen Sonntagen dem Abendmahlsgebet zuhörte, hat es mich berührt, wie der Priester jedes einzelne Wort gefühlvoll vortrug. Später rief ich diesen Priester an, um mich zu bedanken, dass das Abendmahl durch sein Zutun für mich und die Gemeinde zu einer tiefen geistigen Erfahrung geworden war. Er war nicht zu Hause, aber seine Mutter erwiderte, er wird sich sehr freuen, dass Sie angerufen haben. Er hat heute zum ersten Mal das Abendmahlsgebet gesprochen. Wir haben bei unserer Vorbereitung darüber gesprochen, wie wichtig das Abendmahl ist und dass wir würdig unsere Bündnisse mit dem Herrn erneuern. Ich schätze diese Mutter sehr dafür, dass sie ihren Sohn gelehrt hat, welche Kraft die Taufbündnisse haben und wie er den Mitgliedern der Gemeinde helfen kann, diese Kraft zu spüren. Eine andere Mutter, die ich kenne, hat jahrelang allein mit ihren 4 kleinen Kindern in der Kirche gesessen. Weil sie sich während des Abendmahls nur selten auf den Erlöser konzentrieren konnte, nahm sie sich etwas vor. Sie versucht nun, jeden Samstag die Zeit zu finden, über die vergangene Woche nachzudenken, sich an ihre Bündnisse zu erinnern und zu überlegen, wovon sie umkehren muss. Da können sich meine Kinder dann am Sonntag aufführen, wie sie wollen, sagte sie. Ich bin bereit, vom Abendmahl zu nehmen, meine Bündnisse zu erneuern und die reinigende Macht des Sühnopfers zu spüren. Warum legt der Retter so viel Wert auf das Abendmahl, liebe Schwestern? Wie viel Wert legen wir darauf, unsere Taufbündnisse jede Woche zu erneuern? Begreifen wir, dass der Erlöser imstande ist, uns jede Woche völlig reinzuwaschen, wenn wir würdig und bewusst vom Abendmahl nehmen? Präsident Boyd K. Packer hat bezeugt, das ist die Verheißung des Evangeliums Jesu Christi und des Sühnopfers, dass jeder, der am Ende seines Lebens von seinen Sünden umgekehrt ist und durch das Blut Christi reingewaschen wurde, durch den Schleier gehen kann. Wir als Präsidentschaft freuen uns sehr über unsere Schwestern und ihre Familien, die Bündnisse schließen und halten. Doch es schmerzt uns, dass einige von ihnen schwere Zeiten durchmachen, weil ihnen nahestehende Menschen ihre Bündnisse gebrochen haben. Der Prophet Jakob, Nephis Bruder, war vom Herrn beauftragt, in seinen Tagen zu seinen Brüdern über ihre rechtschaffenen Frauen und Kinder zu sprechen. Ich gebe Zeugnis, dass seine Worte vornehmlich für unsere Tage bewahrt wurden. Er spricht zu uns, als ob der Erlöser selbst spräche. Mit viel Sorge bedrückt gab Jakob den Vätern und Ehemännern Zeugnis. Es schmerzt mich, dass ich so rückhaltlos sprechen muss vor euren Frauen und euren Kindern, deren Gefühle vielfach überaus zart und keusch und empfindsam sind. Ihres Herzens Schluchzen steigt empor zu Gott. Viele Herzen sind gestorben, durchbohrt von tiefen Wunden. Den Frauen und Kindern in seiner und unserer Zeit, die ihren Bündnissen treu sind, verheißt Jakob, blickt mit festem Sinn auf Gott und betet zu ihm mit überaus großem Glauben. Und er wird euch in euren Bedrängnissen trösten. Hebt das Haupt empor und empfangt das angenehme Wort Gottes und weidet euch an seiner Liebe. Ich gebe Zeugnis von der Kraft und Macht des Gebets, wenn wir dem Vater im Himmel von unseren tiefsten Sorgen und Sehnsüchten erzählen und dass wir Antworten erhalten, wenn wir uns an den Schriften und den Worten der lebenden Propheten weiden. Vor beinahe 3 Jahren wütete im historischen Tabernakel in Provo in Utah ein Feuer, das das Innere völlig zerstörte. Der Verlust war für die Stadt und auch die Mitglieder der Kirche sehr schmerzlich. Viele fragten sich, warum lässt der Herr so etwas geschehen? Er hätte doch das Feuer verhindern oder die Zerstörung aufhalten können. 10 Monate später ging ein Raunen durch die Menge, als Präsident Thomas Monson bei der Herbstgeneralkonferenz 2011 bekannt gab, dass das fast zerstörte Tabernakel zu einem heiligen Tempel, einem Haus des Herrn, umgebaut werden sollte. Plötzlich wurde uns klar, was der Herr schon immer wusste. Er hatte das Feuer nicht verursacht, doch er hatte es zugelassen, dass das Innere des Tabernakels ausbrannte. Er sah in dem Tabernakel einen herrlichen Tempel, einen Ort, wo beständig heilige Bündnisse geschlossen werden. Meine lieben Schwestern, der Herr lässt es zu, dass wir geprüft werden, manchmal bis an unsere Grenzen. Wir haben erlebt, wie geliebte Menschen oder gar wir selbst bildlich gesprochen bis auf den Grund niedergebrannt sind und fragen uns, wie ein liebevoller und fürsorglicher Vater so etwas zulassen kann. Doch er lässt uns nicht in der Asche liegen. Er steht mit offenen Armen da und lädt uns erwartungsfroh ein, zu ihm zu kommen. Er baut unser Leben zu einem herrlichen Tempel um, wo sein Geist auf ewig wohnen kann. In Lehre und Bündnisse 58, Vers 3 und 4 sagte Herr, mit euren natürlichen Augen könnt ihr zur gegenwärtigen Zeit die Absicht eures Gottes in Bezug auf das, was später noch geschehen wird, nicht sehen. Auch nicht die Herrlichkeit, die nach viel Drangsal folgen wird. Denn nach viel Drangsal kommen die Segnungen. Darum kommt der Tag, da ihr mit viel Herrlichkeit gekrönt werdet. Schwestern, ich bezeuge, dass der Herr für jeden von uns einen Plan hat. Nichts, was uns zustößt, entsetzt oder überrascht ihn. Er weiß alles und seine Liebe umfasst alles. Er ist stets bereit, uns zu helfen, uns zu trösten und unsere Schmerzen zu lindern, wenn wir auf die Macht seines Sühnopfers vertrauen und unsere Bündnisse halten. Das weiß ich. Vielleicht sind es gerade die Prüfungen und Beschwernisse in unserem Leben, die uns zu ihm führen und uns dazu bringen, an unseren Bündnissen festzuhalten, damit wir in seine Gegenwart zurückkehren und alles empfangen können, was der Vater hat. Im vergangenen Jahr wünschte ich mir, ich würde die Liebe des Herrn tiefer empfinden, persönliche Offenbarung empfangen, meine Tempelbündnisse besser verstehen und mir würde meine Last leichter gemacht. Ich brauchte das. Als ich speziell um diese Segnung bat, spürte ich, wie der Geist mich anwies, in den Tempel zu gehen und genau auf den Wortlaut der Segnung zu hören, die mir dort versprochen wurden. Ich gebe Zeugnis, dass der Herr barmherzig zu mir war, als ich aufmerksamer zuhörte und mich bemühte, Glauben zu üben. Er hat mir meine Last leichter gemacht. Er hat mir tiefen Frieden ins Herz gegeben, was manche meiner Gebete angeht, die noch nicht erhört worden sind. Wenn wir unseren Bündnissen treu sind und Glauben ausüben, ist der Herr verpflichtet, seine Verheißung zu erfüllen. Kommen Sie zum Tempel, liebe Schwestern, und erheben Sie Anspruch auch auf Ihre Segnung. Ich möchte noch einen weiteren Punkt ansprechen, wie wir mit Zuversicht und Glauben erfüllt werden können. Wir Frauen neigen von Zeit zu Zeit dazu, sehr selbstkritisch zu sein. In solchen Zeiten müssen wir uns um den Heiligen Geist bemühen und uns fragen, will der Herr, dass ich das von mir denke? Oder will der Satan mich niederdrücken? Denken wir an das Wesen unseres Vaters im Himmel und an seine Liebe, die vollkommen und grenzenlos ist. Er möchte uns aufbauen und nicht hinabziehen. Wir Mitglieder der Kirche haben vielleicht manchmal das Gefühl, dass wir vom Herrn nur angenommen werden, wenn wir die perfekte Mormonenfamilie haben. Oft fühlen wir uns weniger wert oder als Außenseiter am Reich Gottes, weil wir meinen, nicht ins Bild zu passen. Liebe Schwestern, wenn alles vorüber ist, kommt es unserem Vater im Himmel nur darauf an, wie treu wir unseren Bündnissen waren und wie sehr wir uns bemüht haben, dem Beispiel unseres Erretters, Jesus Christus, nachzueifern. Ich gebe Zeugnis, dass Jesus unser Erretter und Erlöser ist. Dank seines Sühnopfers können wir jede Woche erneut reingewaschen werden, wenn wir würdig vom Abendmahl nehmen. Wenn wir unsere Bündnisse erneuern und beachten, wird uns unsere Last leichter gemacht und wir werden beständig reiner und stärker. Und am Ende unseres Lebens werden wir für würdig erachtet, die Erhöhung und das ewige Leben zu empfangen. Dies bezeuge ich im Namen Jesu Christi. Amen. Schwestern, mögen wir gehen, wo der Herr uns heißt, reden, was er uns heißt und vor allem so sein, wie er es von uns möchte. Wir bedanken uns herzlich bei dem Chor und allen übrigen für ihre Mitwirkung. Auch bedanken wir uns bei allen, die auf irgendeine Weise zur Vorbereitung dieser heiligen Versammlung beigetragen haben. Wir sagen auch Ihnen allen aufrichtig Dank, dass Sie an diesem Abend bei uns waren. Wir haben nun die Ehre, von unserem geliebten Propheten, Präsident Thomas S. Monson, zu hören. Nach seinen Worten singt der Chor das Schlusslied »Mehr Heiligkeit gib mir«. Danach spricht Schwester Anna Di Agostini vom Hauptausschuss der FAV das Schlussgebet. Präsident Monson.
Full house.
Volle Hütte hier.
My dear sisters,
meine lieben Schwestern, der Geist, den wir heute Abend verspüren, spiegelt ihre Kraft, ihre Hingabe und ihre Güte wider. Um den Meister zu zitieren, ihr seid das Salz der Erde, ihr seid das Licht der Welt. Als ich darüber nachgedacht habe, dass ich zu Ihnen sprechen darf, musste ich daran denken, wie sehr meine liebe Frau Frances der FAV zugetan war. Sie erfüllte im Laufe ihres Lebens viele Berufungen in der FAV. Als wir beide gerade 31 Jahre alt waren, wurde ich als Präsident der kanadischen Mission berufen. In den 3 Jahren dieser Berufung präsidierte Frances über alle FAV-Gruppen dieses riesigen Gebietes, das die Provinzen Ontario und Quebec umschloss. Im Rahmen dieser Berufung lernte sie einige ihrer besten Freundinnen kennen, so wie es auch bei den vielen Berufungen der Fall war, die sie später in der FAV unserer Gemeinde erfüllte. Sie war eine treue Tochter des himmlischen Vaters, meine geliebte Gefährtin und meine beste Freundin. Ich kann gar nicht in Worte fassen, wie sehr ich sie vermisse. Auch mir liegt die FAV sehr am Herzen. Ich bezeuge Ihnen, dass sie mit Inspiration gegründet wurde und einen wesentlichen Bestandteil der Kirche des Herrn hier auf Erden darstellt. Es ist unmöglich, all das Gute aufzuzählen, was diese Organisation zustande gebracht hat und all die Menschen, die den Segen daraus erhalten haben. Die FAV besteht aus völlig verschiedenen Frauen. Einige von ihnen sind ledig, vielleicht studieren sie noch, vielleicht arbeiten sie schon, aber auf jeden Fall bauen sie sich ein gutes, erfülltes Leben auf. Andere sind Mutter und haben mit ihren heranwachsenden Kindern alle Hände voll zu tun. Wieder andere haben ihren Mann durch Scheidung oder Tod verloren und müssen die schwierige Aufgabe bewältigen, ihre Kinder ohne die Hilfe eines Ehemanns und Vaters großzuziehen. Einige von ihnen haben schon erwachsene Kinder und mussten feststellen, dass sie noch immer auf ihre Hilfe angewiesen sind. Viele von ihnen haben Eltern, die in die Jahre gekommen sind und der liebevollen Fürsorge bedürfen, mit der nur sie sie bedenken können. An welchem Punkt im Leben wir uns auch befinden. Für jeden von uns gibt es Zeiten, in denen wir vor Problemen und Schwierigkeiten stehen. Obwohl sie für jeden anders aussehen, werden wir doch alle damit konfrontiert. Viele der Probleme entstehen, weil wir in einer irdischen Welt leben, in der sich alle möglichen Individuen tummeln. Manchmal fragen wir uns verzweifelt, wie kann ich meinen Blick fest auf das celestiale Reich richten, wenn ich doch durch eine celestiale Welt wandle? Es wird vorkommen, dass Ihr Weg mit Dornen und Spuren des Gefechts übersät sein wird. Es mag vorkommen, dass sie sich von dem Quell aller guten Gaben getrennt fühlen, sogar isoliert. Sie machen sich Sorgen, dass sie ganz allein sind. Aus Glaube wird Angst. Sollten Sie sich in einer solchen Lage befinden, bitte ich Sie inständig, an das Gebet zu denken. Mir gefällt, was Präsident Ezra Taft Benson einmal über das Gebet gesagt hat. Er sagte: Mein ganzes Leben lang habe ich den Rat, mich auf das Gebet zu verlassen, höher geschätzt als so gut wie jeden anderen Rat, den ich erhalten habe. Das Beten ist in meinem Leben sehr wichtig. Es ist mein Anker, meine Kraftquelle und die Grundlage meiner Gotteserkenntnis. Auch wenn Rückschläge kommen, so können wir doch im Gebet Zuversicht finden, denn Gott wird unsere Seele Zuversicht zusprechen. Dieser Friede, diese Gelassenheit ist die größte Segnung, die uns hier auf der Erde zuteil werden kann. Der Apostel Paulus hat uns ermahnt: Bringt betend eure Bitten vor Gott Und der Friede Gottes, der alles Verstehen übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken in der Gemeinschaft mit Christus Jesus bewahren. Welch herrliche Verheißung! Schließlich ist es der Friede, um den wir uns bemühen und nach dem wir uns sehnen. Wir sind nicht hier auf die Erde gekommen, um allein zu sein. Welch erstaunliche Quelle der Macht, der Kraft und des Trostes doch jedem von uns zugänglich ist. Er, der uns besser kennt als wir uns selbst, der das Gesamtbild im Auge hat, der das Ende von Anfang an kennt, hat uns versichert, dass er für uns da ist und sich um uns kümmert, wenn wir ihn nur darum bitten. Uns ist verheißen worden. Betet immer und seid gläubig, dann wird alles zu eurem Guten zusammenwirken. Wenn wir unsere Gebete zum Himmel aufsteigen lassen, dürfen wir jedoch die Worte des Heilands nicht vergessen, als er in Gethsemane und am Kreuz entsetzliche Qualen erlitt, betete er zum Vater: Nicht mein, sondern dein Wille soll geschehen. So schwierig das mitunter sein mag, müssen auch wir darauf vertrauen, dass der Vater im Himmel am besten weiß, wann und auf welche Weise er die Hilfe senden soll, um die wir flehen. Ich habe das folgende Gedicht sehr gern. Wie Gott es macht, das weiß ich nicht. Er hört, wenn ein Gebetmann spricht. Gegeben hat er uns sein Wort, das Beten hört er immerfort. Drum bet ich ruhig und geduldig, die Antwort bleibt er uns nicht schuldig. Der Vater weiß, was mir gebricht, drum glaube ich und verzage nicht. Vertraue immer auf den Herrn, versink in seiner Güte gern. Ich weiß, er hilft mir gern und oft, vielleicht noch mehr, als ich erhofft. Natürlich sollen wir nicht nur beten, wenn wir bedrückt sind. In den Schriften werden wir wiederholt dazu angehalten, alle Zeit zu beten und im Herzen zu beten. In einem Kirchenlied, das wir alle kennen und gern haben, wird uns eine Frage gestellt, die auch wir uns jeden Tag stellen sollten. Sprachst du dein Gebet? Neben dem Gebet hilft uns das Schriftstudium, in der oftmals schwierigen Welt zurechtzukommen. Die wahren Worte und die Inspiration, die wir in unseren vier Standardwerken finden, sind für mich ein kostbarer Schatz. Ich werde es nie leid, darin zu lesen. Ich werde stets geistig erbaut, wenn ich in den Schriften forsche. Diese heiligen Worte der Wahrheit und Liebe geben mir Führung und zeigen mir den Weg zur ewigen Vervollkommnung. Wenn wir in den Schriften lesen und darüber nachdenken, vernimmt unsere Seele die lieblichen Einflüsterungen des Geistes. Wir finden Antworten auf unsere Fragen. Wir erfahren, welche Segnungen sich einstellen, wenn wir Gottes Gebote befolgen. Wir erlangen ein festes Zeugnis vom Vater im Himmel und vom Heiland, Jesus Christus, sowie von der Liebe, die sie für uns empfinden. Wenn wir dies mit dem Gebet verknüpfen, können wir mit Gewissheit erkennen, dass das Evangelium Jesu Christi wahr ist. Präsident Gordon B. Hinckley hat gesagt: Möge der Herr uns alle segnen, damit wir uns an seinem heiligen Wort weiden und aus ihm die Kraft, den Frieden und die Erkenntnis schöpfen, die alles Verstehen übersteigen. Wenn wir daran denken zu beten und uns die Zeit nehmen, in den Schriften zu lesen, empfangen wir unendlich mehr Segnungen und unsere Lasten werden uns leichter gemacht. Ich möchte Ihnen erzählen, wie der Vater im Himmel das Gebet und Flehen einer Frau erhört hat und ihr den Frieden und die Zusicherung schenkte, wonach sie sich so verzweifelt sehnte. Tiffanys Schwierigkeiten begannen, als sie letztes Jahr zu Thanksgiving und dann wieder zu Weihnachten Gäste hatte. Ihr Mann hatte Medizin studiert und befand sich nun im zweiten Jahr seiner Assistenzzeit. Er musste viele Überstunden leisten und konnte ihr daher nicht so helfen, wie die beiden das gern gehabt hätten. Und so fielen die meisten Vorbereitungen an diesen Feiertagen zusätzlich zur Aufsicht über die vier kleinen Kinder Tiffany zu. Sie war zunehmend überfordert und musste dann noch erfahren, dass bei jemandem, der ihr nahe stand, Krebs diagnostiziert worden war. Der Stress und die Sorgen machten ihr immer schwerer zu schaffen. Und so war sie eine Weile sehr entmutigt und niedergeschlagen. Sie ging zum Arzt, aber es änderte sich nichts. Sie verspürte keinen Appetit mehr und verlor an Gewicht, was bei ihrer zierlichen Statur bedenklich war. Mit Hilfe der Schriften suchte sie inneren Frieden und betete darum, von der düsteren Last befreit zu werden, die sie immer mehr bedrückte. Sie schien weder Frieden noch Hilfe zu empfangen, und so fühlte sie sich allmählich von Gott im Stich gelassen. Ihre Familie und ihre Freunde beteten für sie und versuchten verzweifelt, ihr zu helfen. Sie bereiteten ihre Leibgerichte zu, damit sie gesund blieb, aber sie nahm immer nur ein paar Happen und konnte keine Mahlzeit aufessen. Eines Tages bemühte sich eine Freundin vergebens, ihr Speisen schmackhaft zu machen, die sie immer gern gegessen hatte. Nichts fand Anklang und die Freundin sagte, auf irgendetwas musst du doch Appetit haben. Tiffany überlegte kurz und erwiderte, das Einzige, was ein bisschen verlockend klingt, ist selbstgebackenes Brot. Nur gab es davon gerade keines. Am nächsten Nachmittag klingelte es und Tiffanys Mann, der gerade zu Hause war, öffnete die Tür. Als er zurückkam, hatte er einen Laib selbstgebackenes Brot bei sich. Tiffany wunderte sich, als er ihr mitteilte, das Brot stamme von einer Frau namens Sherry, die die beiden kaum kannten. Sie war eine Freundin von Tiffanys Schwester Nicole, die in Denver wohnte. Sherry hatte Tiffany und ihren Mann vor ein paar Monaten flüchtig kennengelernt, als Nicole und ihre Familie zu Thanksgiving bei Tiffany gewesen waren. Sherry, die in Omaha wohnte, war zu Tiffany gekommen, um Nicole zu sehen. Als Tiffany nun Monate später den köstlichen Laib Brot in ihren Händen hielt, rief sie ihre Schwester Nicole an und dankte ihr, dass sie Sherry zu diesem Liebesdienst beauftragt hatte. Sie erfuhr jedoch, dass Nicole den Besuch gar nicht veranlasst hatte und überhaupt nichts davon wusste. Der Rest der Geschichte klärte sich erst auf, als Nicole bei ihrer Freundin Sherry nachfragte, was diese dazu bewogen habe, den Leibbrot vorbeizubringen. Was Nicole erfuhr, inspirierte nicht nur sie selbst, Tiffany und Sherry, sondern auch mich. An jenem Morgen, als Sherry Tiffany das Brot vorbeibrachte, hatte sie das Gefühl gehabt, sie solle zwei Brote backen und nicht nur eines, wie sie eigentlich vorgehabt hatte. Sie sagte, sie hätte sich gedrängt gefühlt, das zweite Brot im Auto mitzunehmen, obwohl sie den Grund dafür nicht kannte. Nach dem Mittagessen bei einer Freundin begann ihre einjährige Tochter zu weinen und musste dringend heim ins Bettchen. Sherry zögerte, als sich unmissverständlich der Eindruck aufdrängte, sie solle das Brot zu Nicoles Schwester Tiffany bringen, die eine halbe Stunde entfernt am anderen Ende der Stadt wohnte und die sie kaum kannte. Sie wollte dem Gedanken keine Beachtung schenken und ihre todmüde Tochter nach Hause bringen. Außerdem fand sie es albern, Leuten Brot vorbeizubringen, die für sie beinahe Fremde waren. Da die Eingebung, zu Tiffany zu fahren, jedoch derart stark war, kam sie ihr schließlich nach. Als sie ankam, öffnete Tiffanys Mann die Tür. Sherry erklärte, sie sei Nicoles Freundin und sie hätten sich kurz an Thanksgiving getroffen. Dann übergab sie ihm das Brot und fuhr fort. So trug es sich zu, dass der Herr sozusagen eine Fremde quer durch die Stadt schickte, damit Tiffany nicht nur das gewünschte selbstgebackene Brot erhielt, sondern auch eine klare Botschaft der Liebe. Denn anders lässt sich nicht erklären, was ihr widerfahren ist. Sie brauchte dringend das Gefühl, dass sie nicht allein war, dass Gott an sie dachte und sie nicht im Stich gelassen hatte. Dieses Brot, genau das, was sie wollte, brachte ihr jemand, den sie kaum kannte, der nicht wusste, wonach sie sich sehnte, der jedoch auf die Eingebung des Geistes hörte und dieser folgte. Für Tiffany war dies ein deutliches Zeichen, dass der Vater im Himmel wusste, was sie brauchte und sie lieb genug hatte, um ihr Hilfe zu schicken. Er hatte ihr Flehen um Hilfe erhört. Meine lieben Schwestern, der Vater im Himmel liebt jeder einzelne von Ihnen. Diese Liebe wird nie vergehen. Sie wird nicht davon beeinflusst, wie Sie aussehen, was Sie besitzen oder wie viel Geld Sie auf dem Konto haben. Sie ändert sich nicht aufgrund Ihrer Talente und Fähigkeiten. Sie ist ganz einfach vorhanden. Sie ist für Sie da, wenn Sie traurig oder glücklich sind, ohne Mut oder voller Hoffnung. Die Liebe Gottes ist für Sie da, ob Sie diese Liebe nun verdienen oder nicht. Sie ist ganz einfach immer vorhanden. Wenn wir den Vater im Himmel durch inständiges, aufrichtiges Beten und ernsthaftes, ausgiebiges Schriftstudium suchen, wird unser Zeugnis fest werden und tiefe Wurzeln schlagen. Wir werden erkennen, dass Gott uns liebt. Wir werden begreifen, dass wir niemals allein sind. Ich verheiße Ihnen, wenn Sie eines Tages über die schwierigen Zeiten Ihres Lebens nachdenken, werden Sie erkennen, dass Gott Ihnen stets zur Seite stand. Ich weiß, dass dies wahr ist. Insbesondere nach dem Abschied von meiner ewigen Gefährtin, Frances Beverly Johnson Monson. Ich gebe Ihnen meinen Segen. Ich danke Ihnen für all das Gute, was Sie tun und für das Leben, das Sie führen. Dass Sie mit jeder guten Gabe gesegnet werden mögen, ist mein Gebet im Namen unseres Erretters und Erlösers. Ja, im Namen Jesu Christi, des Herrn. Amen.
Oh.
Our Father in heaven,
lieber Vater im Himmel, im Geiste tiefer Ehrfurcht kommen wir vor dich und danken dir für unseren Erlöser Jesus Christus. Am Schluss dieser weltweiten Zusammenkunft von Schwestern danken wir dir für diesen wunderbaren Chor, für jede Schwester, die darin mitgewirkt hat und für die Art und Weise, wie er unser Herz berührt hat. Wir sind dankbar, einen lebenden Propheten zu haben. Wir sind dankbar für die Botschaft von Präsident Thomas S. Monson. Wir sind dankbar für die Botschaften von Schwester Burden, Schwester Stevens und Schwester Reeves. Wir sind dankbar für ihr Beispiel, für sie als Menschen. Wir danken dir, Vater, für die Frauenhilfsvereinigung, diese wunderbare weltweite Organisation. Wir danken dir auch für das Priestertum. Wir sind dankbar für Bündnisse, für heilige Bündnisse. Wir bitten dich jetzt, segne uns mit dem größeren Wunsch, unsere Bündnisse zu verstehen und zu halten. Wir bitten dich, segne uns mit dem größeren Wunsch, die Schrift nicht nur zu lesen, sondern darin zu forschen. Und dass wir das Vertrauen haben, dich mit stärkerem Vorsatz, mit größerem Glauben zu bitten, in dem Wissen, dass wir Antwort erhalten. Wir bitten dich, Vater, gib uns ein besseres Verständnis unserer Mission auf dieser Erde als deine Töchter in diesen letzten Tagen. Noch einmal sagen wir dies voll Dankbarkeit und bitten um diese Segnungen im heiligen Namen Jesu Christi. Amen.